Genau. Also wenn ich dieses Bild hier so sehe, ich liebe sowieso die nordischen Länder da oben. Wir waren schon oft. Also da denke ich so, oh, man sitzt da ganz alleine in so einer Kirche und das sind, wenn überhaupt, nur ein paar Menschen und so. Traumvorstellung von den introvertierten Menschen wie ich. Aber eigentlich ist das nicht wirklich, wie es ist, oder? Wir sitzen hier mehr als nur zu zweit, oder? Oder zu dritt. Genau, und heute geht es darum, also heute, das Thema ist echt ein Riesenthema. Heute werde ich nicht alles über Gemeinde erzählen. Wir werden auch in den Liedern natürlich viel über Gemeinde singen auch. Wir haben über Nachfolge gefragt und das hängt auch eng damit zusammen. Und aber was mich inspiriert hat, wir waren im Hauskreis und wir haben ganz lange das Thema behandelt, was bedeutet es überhaupt, Mitglied so einer Gemeinde zu sein. Wir hatten so ein Buch durchgenommen, die wir eigentlich nicht so gemocht haben, leider. Aber das hat mich inspiriert, weil ich bin so jemand, wenn ich eine Frage in meinem Kopf habe, was bedeutet das irgendwie Teil einer Gemeinde? Also wir lassen das Wort Mitglied vielleicht weg erstmal, aber dann gehe ich einfach in die Bibel rein und gucke, was ich da so finde. Und das habe ich hier auch wieder gemacht. Das ist typisch, wie ich damit das Thema angehe. Und ich glaube, Gemeinde, da kann man ganz Apostelgeschichte nehmen, man kann in die Briefe von Paulus gehen. Sogar im Alten Testament sieht man ein bisschen, wie sie da Gottesdienst gefeiert haben. Also natürlich geht das nicht in einem Predigt, ist ganz klar. Aber ich habe ein paar Sachen rausgeholt und ein paar Fragen mir genauer angeschaut. Und darum geht es mir heute so ein bisschen. So. Ich hoffe, ich sehe es davon. Genau. Ja, also hier habe ich so extra, ich habe ein paar Bilder hier eingebaut von Mega-Churches, wo man so in Amerika, ich bin Amerikanerin, deswegen darf ich das ja. So manchmal ist das so die Vorstellung, die wir in heutige Zeit haben. Wir haben so eine erfolgreiche Gemeinde, da sitzen Tausende von Menschen in so einer Riesenhalle und so und feiern so richtig. Die haben vielleicht sogar noch mehr Leute auf der Bühne, die Musik machen. Aber genau, ich dachte, was machen die Gemeinden da so in der Urgemeinde? Ja? Und bald ist ja Pfingsten und wir haben ja, da diese Geburtsstunde der Gemeinde, zumindest sehen wir das so als Christen oft, oder? Dass das Pfingsten so der Geburtsstunde war, da sind irgendwie 2000 Leute zum Glauben gekommen. Ich hätte gedacht, cool, wir haben jetzt eine Mega-Church, da sind 3000 Leute, wir kaufen uns irgendwie so eine große Halle und dann können wir so eine große Band, wir haben bestimmt genug Musiker irgendwie und so. Aber eigentlich hat die Urgemeinde das gar nicht gemacht und das hat mich eigentlich auch richtig gepackt, dieses Thema. Und ich dachte, wir gucken jetzt die Bibelstelle an, wo es so ein bisschen beschreibt, wie sie damals einfach Gott gesucht haben als Gemeinde. Diese 3000 Leute. Genau. Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis. Das ist jetzt der Ende dieser Pfingstpredigt. Ich springe jetzt noch auf die 41 dann. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Also Megachurch von der Anzahl, oder? Fast. Es gibt sogar größere teilweise in der Welt. Aber und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Also, was haben die da so getan? Wir sehen ja Lehre der Apostel, also auch so Predigten und so wahrscheinlich. Die hatten Gemeinschaft, Brotbrechen. Ich habe keine Ahnung, ob das Abendmahl gemeint ist oder ob das Zusammenessen irgendwie war. Und Gebet. Ja, also auch nicht so anders, wie wir hier machen, oder? Also, das machen wir ja auch. Finde ich gut. Genau, dann geht es halt ein bisschen weiter. Und es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften ihre Güter und Besitztümer und verteilten sie untereinander. Meine Brille muss gestärkt werden. Je nachdem einer bedürftig war. Und jedem Tag waren sie beständig und einmutig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speisen mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Und sie lobten Gott und waren angesehen bei den Menschen, mit dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich zu der Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Also ich finde, es war eine ganz lebendige Zeit für die ja auch. Also die haben Zeichen, Wunder, ganz viele Leute kamen ständig zum Glauben und so. Die haben viel miteinander geteilt. Man sieht auch diese diakonischen Aspekte so ein bisschen. Vielleicht sogar noch krasser, als wir es heute so leben. Und ja, Aber was ich interessant finde, die haben keine Halle gemietet und keine Gemeindehaus gebaut, so wie wir das heute so tun, sondern die sind einfach wirklich von Haus zu Haus in kleinere Kreise. Das war vielleicht ähnlicher wie Hauskreis oder so. Und auch wenn man Apostelgeschichte so ganz durchliest, sieht man das ganz oft. Sie sind teilweise in den Tempel zusammengegangen. Also das war so der bestehende Gottesdienststruktur, die sie als Juden schon kannten, und haben da Gott angebetet, vielleicht sogar täglich, steht hier, also wow, sehr oft. Und dann sind sie halt von Haus zu Haus und haben zusammen gegessen, zusammen gebetet, kleine Bibelkreis, also die hatten ja keine Bibel damals, aber die haben halt die Lehre der Apostel und Altes Testament. Ja, also eine ziemlich einfache Sache. Und ich will ja nicht dogmatisch sagen, wir sollten jetzt alles umschmeißen und ändern, das meine ich ja nicht. Aber es zeigt uns einfach, dass es eine ziemlich einfache Sache war damals und dass es wie sie Gemeinde gelebt haben. Und genau, ich fand es schön, dass es so, was sie so getan haben. Das war meine erste Frage, die ich mal so angeschaut habe. Und diese Bibelstelle, finde ich, fasst es am besten zusammen. Aber natürlich, wenn man ganz Apostelgeschichte anschaut oder die Briefe von Paulus, sieht man sogar mehr. Einmal, also da war die Gemeinde von Philippi zum Beispiel, hat sich am so einem Fluss getroffen, also alles draußen. Also sieht man ja eigentlich vieles da. So, genau. Aber wir haben hier Gemeinschaft gesehen, das Wort. Und in Griechisch ist das Wort Koinonia, was ja eigentlich bedeutet Gemeinschaft durch Teilhabe. Also wir denken, wir übersetzen das immer direkt als Gemeinschaft, was ja bedeutet, wir haben mal irgendwas gemeinsam. Ja, aber es ist auch ein Teilhabe als Teil davon. Das heißt, ich habe Teil an deinem Glauben und du hast Teil an meinem Glauben und es geht ein bisschen tiefer. Und das finde ich einfach schön, wollte ich halt auch mal hervorheben aus dem Text, dass dieses Wort da immer wieder kommt. Genau, und dass es von Haus zu Haus war und nicht dieses Mega-Church, ja, fand ich einfach interessant. So, genau, der nächste Frage, die ich mich gestellt habe, ist, braucht man eigentlich Gemeinde? Also ich bin jemand, ich wurde sehr, sehr verletzt von Gemeinde in meine andere Gemeinde vorher. Und deswegen, also wenn man so eine Krise durchlebt und so, dann denkt man manchmal, brauche ich wirklich sowas in meinem Leben? Also eigentlich, ja, hat man erstmal keine Lust mehr. Und deswegen ist es eigentlich schon eine wichtige Frage, wie wichtig ist das, wenn ich jetzt Nachfolger Christi bin, brauche ich wirklich eine Gemeinde? Und da habe ich auch ein bisschen, ich finde das eine schwierigere Frage. Und ich habe eine Bibelstelle gefunden, die für mich das irgendwie ein bisschen so halb antwortet. Wir gucken das einfach gemeinsam an, weil ich will ja nicht meine Auslegung davon euch irgendwie näher bringen, sollt ihr selber anschauen. Und ich finde die ganz interessant. Und das ist in Hebräer. Und es fängt an, also man muss ein bisschen vom Kontext was verstehen von dieser Bibelstelle. Es wurde geschrieben an den Hebräer, also auch Juden, die wirklich stark verfolgt wurden. Und viele von denen hatten echt Angst, in der Gemeinde zu gehen. Sie hatten Angst, dahin zu gehen, in der Versammlung. Und manche davon haben gesagt, ja, okay, dann lebe ich so halb wie ein Christ und so halb wie ein Jude und so. Und sind so richtig so ein bisschen gedriftet und vielleicht auch nicht so oft in die Versammlung gekommen. Und das war so ein bisschen der Hintergrund von dem ganzen Buch. Und da, wir wissen ja nicht, wer der Autor war. Viele denken, es ist Paulus, manche denken Lukas. Also es gibt verschiedene Meinungen dazu. Aber auf jeden Fall wollte dieser Autor denen halt beibringen, so hey, bleib dran, nicht aufgeben. Ja, und das ist so ein bisschen der Kontext von dieser Stelle. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Genau, also man sieht schon diesen Kontext da gut in der ersten Bibelstelle hier. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und gute Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als den Tag herannahen seht, als ihr das seht. Genau, und ich finde einfach, also erstmal dieses Kontext, so hey, halt fest, nicht aufgeben, weitermachen. Aber auch ein bisschen der Sinn von einer Gemeinde, dass wir aufeinander Acht geben und gucken, hey, wie geht's der andere? Und wir sind für euch da und wir gucken, wenn es dir schlecht geht, dann bin ich halt für dich da und bete für dich. Und so, das finde ich halt da ganz toll. Und auch dieses Ansporn zu Liebe und gute Werke, ja, also das sehen wir, wenn wir zusammen irgendwie eine Kinderstunde halten, ja, oben. Oder wenn wir zusammen den Kaffeedienst aufbauen. Wir spornen einander an, es macht mehr Spaß, wenn du das zusammen machen. Also ich putze hier nicht gerne in der Gemeinde ganz allein. Ich finde es cooler, wenn wir das zu zweit oder zu dritt machen. Und allein dieses zusammen was anpacken, das tut echt gut. Und deswegen, also das sieht man hier schon so ein bisschen die Begründung, warum ich Gemeinde brauche, ist, dass es einfach mir richtig mich aufbaut, das zu tun, zusammen mit jemand anders. Und hier steht wirklich so, hey, verlass die Versammlung nicht, das brauchst du. Ja, manche haben das getan, mach das nicht. Und die nehmen sogar, also in diesem Text ist echt sogar ein richtig krasses Wort, ermahnen. Ja, ich finde die echt stark in Deutsch. Ich habe öfters mit Leuten geredet, weil in Englisch das Wort exhort ist nicht so stark und nicht so negativ behaftet, glaube ich. Also das ist so mehr so heraus, wo dann so, hey, gib nicht auf, mach weiter. So ein bisschen dieses Anfeuern wieder oder dieses Anspornen. Wiener. Und deswegen würde ich sagen, das ist auch halt ein Teil davon. Und ich weiß, also es gibt wirklich so Situationen, ich habe solche Geschichten gehört, Leute, die, wo jemand immer gefragt hat, und wo warst du am Sonntag? Warum bist du nicht in der Gemeinde gekommen? Machst du nicht genug Dienste? Vielleicht könntest du ja noch mehr machen. Und in so schlechte Gemeindesituationen kennt man das so, dass man manchmal so eine Manipulation oder Kontrolle ausgeübt wird. Also vielleicht sollte ich nicht so eine starke Wort wie Manipulation, aber ja, man fühlt sich so kontrolliert irgendwie. Und ich glaube nicht, dass das hier so gemeint hat. Also allein die Worte, das steht hier so, ja, Ansporn zu Liebe und gute Werke. Das ist einfach so wie zwei Freunde, die sich gegenseitig so, hey, nicht aufgeben. Oder so ein bisschen wie beim Sport, wenn man da steht und die Leute anfeuert. Und für mich ist das ein gesunder Weg, wie das passieren soll. Aber ich finde die Bibelstelle, ich will ja nicht meine Meinung dazu, aber ich finde es eigentlich trotzdem sehr schön und man sieht so ein bisschen, dass es so, hey, nicht aufgeben. Und hier so nicht goodbye sagen und tschüss. Weil ich kenne es aus der Situation, wo ich so verletzt war. Das war wirklich eine Versuchung da zu sagen und tschüss, ich habe echt keine Lust mehr. Und dass man manchmal eine Pause braucht oder so, ist alles gut. Oder wenn, ja, aber ich finde halt, dass diese Stelle wirklich mir sagt so, hey, nicht aufhören. Du brauchst deine Geschwister im Glauben. Und das ist sehr wichtig. Aber wir haben ja auch gesehen, dass Gemeinde nicht unbedingt diese Mega-Church, ich muss in so eine bestimmte, aber wir brauchen einander definitiv. Auch meiner Meinung nach eine feste Gruppe, die auch das Recht hat, auf mich aufzupassen, weil ich will ja nicht, dass irgendeine Wildfremde sagt, hey, und warum warst du am Sonntag nicht da? Also ich finde schon, das kann eine Freundin oder ein Freund machen, definitiv. So, genau. Aber ja, der dritte Frage und der letzte Frage, die ich mich gefragt habe, ja, aber genau das Thema, was ich gerade genannt habe. Was mache ich, wenn die Gemeinde mich sowas von verletzt hat und ich wirklich in dieser Situation bin, zu sagen, ja, also es hat mir eigentlich mehr geschadet als geholfen, also brauche ich das wirklich? Und da war Kolosser 3 eine Stelle, die mich wirklich angesprochen hat, ob das wirklich offiziell in so einem Gemeindekontext geschrieben worden, könnte man streiten. Also der Paulus in seine Briefe, der hat ja oft, also fängt an mit sehr theologischen Sachen, so ein, zwei Kapitel meistens, manchmal sogar länger. Und dann kommt immer so eine Stelle, wo er so ganz so Hinweise, wie man leben soll, teilweise auch für Familien oder Arbeiter, also Mitarbeiter von also in dem Fall Sklaven damals. Und dann immer mit so Begrüßungen und so am Ende. Und hier ist Kolosser nicht anders aufgebaut. Wir sehen in Kapitel 3 fängt es an mit diese also Hinweise oder Anweisungen, wie man leben soll. Und die Stelle, wo ich wirklich echt passend fand zu diesem Verletzungsthema oder wenn jemand mir wirklich was Böses angetan hat oder mich richtig verletzt hat, ist hier diese Stelle. Ich finde die echt gut. So zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Und ich glaube, wir würden alle sagen, wenn wir verletzt sind, wir brauchen diese Dinge wirklich arg. Also Erbarmen, Freundlichkeit, Demut. Ja, und wieso brauchen wir diese Dinge? Um einander zu ertragen. Ertragt einander und vergebt einander. Wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiere in eurem Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Also ich finde, dieses einem Leib bringt es für mich, schlägt die Brücke ein bisschen schon zum Gemeindethema. Und wir haben immer was zu klagen gegen andere, die uns verletzt haben. Also das wissen wir ja alle. Und deswegen brauchen wir wirklich dieses Ertragen manchmal. Ich meine, letztendlich, wenn man Gemeinde so sieht als Familie, ja, die Familie hat man sich nicht ausgesucht, man ist halt zusammen und die verletzen uns echt wahrscheinlich sogar noch mehr. Da ist viel mit Ertragen immer dabei, wenn man jemand liebt allgemein. Und ich habe auch über das Thema Vergebung nachgedacht. Und auch in meine Situation war wirklich, also ich hatte das Gefühl, also für mich war Vergebung am Anfang erstmal wirklich eine Entscheidung, eine blanke Entscheidung, ohne Gefühl. So richtig dieses, ich muss das jetzt tun, weil es für mich wichtig ist, dass ich wieder heil werde und dass ich weiterkomme und auch um einfach gegenüber Gott irgendwie. Und diese Entscheidung musste ich manchmal stündlich was tun, wenn es mir richtig schlecht ging, gefühlt. Also so immer wieder, immer wieder. Und ich hatte das Gefühl, irgendwann wird es mehr zum Zustand. Man hat vielleicht nicht positive Gefühle gegenüber derjenige, den man, also der mich verletzt hat oder so. Das, glaube ich, passiert wirklich sehr, sehr lange danach, wenn überhaupt manchmal, wenn es ganz krass ist, aber zumindest bei mir. Aber ich glaube, dass wenn man immer wieder diese Entscheidung trifft, dass es dann tatsächlich irgendwann mehr zum Zustand wird, dass man das nicht mehr so oft tun muss. Und das ist für mich meine Erfahrung mit Vergebung, aber wir wissen alle, wie wichtig das ist, dass man das macht. Aber genau, also natürlich ist Vergebung und einander ertragen und diese Liebe anziehen, so wie es hier steht, wahrscheinlich das Erste, was man tun soll, wenn man verletzt ist. Genau. Aber neulich beim Resortleitertreffen, wir haben ganz viel gebetet einfach zusammen und das hat echt gut getan. Und da kam das Thema hoch, so ey, was machen wir aber? Also so viele Leute, die hier in diese Gemeinde gekommen sind, kommen aus so verletzte, schlimme Situationen in andere Gemeinden und kommen hier. Und ich muss sagen, für mich war diese Gemeinde echt wie ein Krankenhaus irgendwie. Also ich wurde richtig heil und aufgebaut. Und ihr, ja, also nicht die Gemeinde, aber ihr seid echt schuld daran, dass es mir so gut geht. Und ich muss sagen, ich bin so dankbar dafür. Und jetzt gehen wir wieder durch eine schwere Zeit. Der Michael ist nicht mehr da, ich muss es leider sagen. Aber wir sind traurig darüber und haben echt nicht leicht. Und viele sind verletzt auch. Aber ich glaube trotzdem, also wir haben ja darüber gebetet, so, und was ist mit den Leuten, die schon sowieso so verletzt sind und jetzt hier sind und oh, voll schwer, das Thema. Und dann hat Gott mir die nächste Bibelstelle gegeben, als wir gebetet haben und es hat mich wirklich gepackt und ich dachte so, das kann ich nicht aus meinem Predigt rauslassen, weil das mich wirklich bewegt. Und das ist sogar viel cooler als diese, wo es einfach so mehr sagt, okay, Vergebung, das musst du jetzt machen, um gehorsam zu sein. Aber der nächste ist eigentlich eine Ermutigung. Und das, finde ich, gehört jetzt zur Richtung Ende von unserem Predigt echt dazu. Und es trifft nicht nur diejenigen von euch, die von Gemeinde verletzt worden sind, sondern auch andere, die richtig krasses gelitten haben. Ja? Ich finde, diese Bibelstelle passt da auch. Und ich glaube, alle von uns haben irgendwas im Leben erlebt, wo wir wirklich zu tragen haben. Also genau. Und das ist in 2. Korinther 1, 3 bis 5. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unsere Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Denn wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus reichlich unser Trost. Und das ist so ein typischer Paulus, ewig langer Satz, oder? Aber ich breche das jetzt kurz auseinander. Ich brauche das zumindest für mich. Genau, also erstens, was ich da sehe, ist Jesus, also wir haben einen Vater der Barmherzigkeit und einen Gott allen Trostes. Also Gott ist ein Gott der Trost. Ja? Er ist ein Tröster und hat ganz viel Trost parat für uns. Und dann steht er, dass er uns tröstet in unsere Bedrängnis. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Auf der einen Seite traut er uns manchmal das zu, dass wir durch Bedrängnis gehen. Das ist ja nicht so lustig. Aber andererseits gibt er in gleicher Maßen, wenn nicht mehr, der Trost dazu. Und hier steht das sogar, er ist ganz ökonomisch. Der macht das nicht so nur für uns, sondern auch für unsere Geschwister und für einander, untereinander. Dieser Trost, den ich von Gott bekommen habe, von dieser Gott aller Trostes, ja, das darf ich auch mit anderen teilen, wenn ich das bekomme. Und ich dachte so, hey, also klar, viele von uns kommen aus ganz schlimmen Situationen und haben richtig viel Verletzungen mit uns rumzutragen und viel im Gepäck dabei, ja. Aber wir sollten eigentlich noch mehr Trost erfahren haben, ja auch, ja, umso mehr. Und das ist jetzt auch ein Schatz, den wir hier mitbringen in der Gemeinde für diese Situation, in der wir jetzt stecken. Und da denke ich, wow, also ich will, dass wir diesen Trost da anzapfen, die wir haben. Und alle von euch, die gelitten haben, nicht nur die aus andere Gemeinden kommen, die verletzt waren. Also auch für alle von uns, die was gelitten haben. Das ist ein Trost, den wir haben, ein Schatz, den wir auch weitergeben aneinander. Und für mich ist das Gemeinde auch ein bisschen dieses Geben und Nehmen. Und wenn wir was von Gott bekommen haben, wir teilen das ja miteinander. Und es wird sogar umso mehr und größer und besser. Und das ist einfach schön, dass dieser Trost einfach richtig reichlich ist. Und zum Schluss habe ich noch eine allerletzte Bibelstelle, die ich einfach süß finde aus dem Alten Testament. Das kommt von den kleinen Propheten. Wir zitieren die ganz schlecht, selten in Predigten. Aber das muss ich unbedingt mit euch noch zum Schluss, einfach zum Abschluss machen. Genau, da sprachen sich die miteinander, welche den Herrn fürchteten. Und der Herr achtete drauf und hörte es. Und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, welche den Herrn fürchteten und seinen Namen hochachteten. Und sie werden von mir, spricht der Herr, der Herrscher, als mein auserwählter Eigentum behandelt. Und an dem Tag, den ich bereite, ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Und ich mag das, weil es steht hier, also ich zeige es euch auf Englisch, weil ich finde das Englische viel cooler. Ihr müsst es jetzt nicht lesen. Es geht mir nur um ein einziger Wort da drin. Und es steht, die kamen zusammen und haben über Gott geredet. Also die, die Gott gefürchtet haben, das sind ja wir Christen, ja. Die kamen zusammen, haben über ihn geredet und Gott so, hey cool, die reden über mich, das schreibe ich mir mal auf. Wir wissen nicht, was er aufgeschrieben hat, ob er geschrieben hat, was die gesagt haben oder den Namen von den Leuten. So, hey, den fände ich cool. Und in Englisch steht hier sogar, so they shall be mine, also die werden meine sein. And I will make them my jewels, ich werde die zu meinen Juwelen machen. Und das finde ich einfach so ein schönes Bild, die wir hier sehen, dass das einfach Gott sich so wahnsinnig freut, wenn wir zusammenkommen und einfach Gemeinschaft haben und über ihn reden zusammen. Und das ist meine Hoffnung einfach, dass das auch, wenn wir nachher nach dem tollen Lobpreis, der jetzt kommt, ich habe die Lieder schon gesehen, dass wir danach auch so eine Gemeinschaft miteinander haben können. So, Gott segne euch.